Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Guten Abend. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Im Moment drehen sich die Diskussionen in allererster Linie darum, wer nun welche Waffen liefert und welchem Umfang. Wir wollen trotzdem fragen, ob Diplomatie eine Chance hat. Und wenn ja, was die Voraussetzungen dafür sind. Darüber diskutieren der Experte für Konfliktmanagement Michael Ambühl, die Politikwissenschaftlerin Andrea Gavrich, der Sicherheitsexperte Stefan Wolf und Angelika Clausen von der internationalen Organisation Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Angelika Clausen ist die Vorsitzende dieser Organisation, sie ist Ärztin. Frau Clausen, ist es nach dem jetzigen Stand der Dinge unnötige Panikmache oder schlicht Realismus, wenn man sagt, dass der Einsatz von nuklearen Waffen in diesem Krieg nicht völlig undenkbar scheint?
Es ist Realismus, das ist ganz klar. Es gibt einerseits die Möglichkeit, dass Putin absichtlich Atomwaffen einsetzen würde. Diese Möglichkeit halte ich für eher gering, weil ich auch Herrn Putin da Rationalität zutraue. Aber was mir ganz, ganz große Sorgen macht, das ist der Atomkrieg aus Versehen, weil durch die Veränderung in der ganzen Strategie, auch der Atomwaffenstrategie zur Führung von Atomkrieg, wird immer mehr auf Computersysteme zurückgegriffen, wo Fehlalarme ausgelöst werden können und die verwechselt werden können mit einem atomaren Angriff. Das ist zu Friedenszeiten schon oft passiert und konnte glücklicherweise abgewendet werden. Aber in Kriegszeiten ist es eine ganz große Gefahr. Und da sehe ich ein großes Problem.
Stefan Wolf ist Professor für internationale Sicherheit an der Universität Birmingham, zudem Autor und Herausgeber zahlreicher Fachpublikationen. Niemand, Herr Wolf, weiß, was in Wladimir Putin vorgeht und welchen Preis er bereit ist zu zahlen, damit er diesen Krieg nicht verliert. Wie sehen Sie das? Frau Clausen hält ihn für rational genug, keinen Nuklearkrieg bewusst anzuzetteln.
Ja, es ist aus meiner Sicht die Frage, was für eine Rationalität wir hier bei Putin annehmen. Es ist ja auf der einen Seite durchaus so, dass man hier ein Narrativ konstruieren kann, wo Russland völlig rational die Situation eingeschätzt hat und dann eine Sicherheitsbedrohung wahrgenommen hat, der man im Kreml eben dachte, nur dadurch begegnen zu können, dass man jetzt gewissermaßen mit einem Erstschlag hier die Ukraine überfällt. Das ist eine Rationalität, wo ich dann auch sagen würde, dass es durchaus denkbar ist, dass Putin dann unter so einem Gesichtspunkt wirklich Nuklearwaffen einsetzt. Das könnten einerseits taktische Nuklearwaffen sein, die also jetzt nur auf ein bestimmtes kleineres Gebiet sich dann auswirken. Es könnte aber durchaus auch sein, dass Russland jetzt hier im größeren Stile nukleare Waffen einsetzt, was in gewisser Weise auch mit der Doktrin, die Russland hat zum Einsatz von Nuklearwaffen, durchaus vereinbar wäre, wo eben auch ein Erstschlag mit Nuklearwaffen vertretbar ist, wenn es zu einer existenziellen Bedrohung des Staates selbst kommt. Unter dem Gesichtspunkt, denke ich mal, kann man das also nicht von der Hand weisen, dass hier durchaus realistische Pläne existieren, im Kreml Nuklearwaffen einzusetzen.
Die Politikwissenschaftlerin Andrea Gavrich diskutiert mit uns. Sie lehrt internationale Integration des östlichen Europa an der Justus-Liebig-Universität Gießen, ist Vizedirektorin des dortigen Osteuropa-Forschungszentrums. Auch wenn sich in der öffentlichen Diskussion im Moment eigentlich alles um Geländegewinne und Eroberung und Rückeroberung und Verluste dreht, ist davon auszugehen, dass unterhalb vielleicht der Schwelle der öffentlichen Wahrnehmung, aber doch diplomatische Bemühungen, diesen Krieg zu beenden, weiterlaufen?
Ja, selbstverständlich ist davon auszugehen, da gibt es ja auch verschiedene Signalisierungen, dass das permanent zwischen den verschiedenen Akteuren stattfindet. Es gibt Szenarien, die sichtbar sind. Das haben wir ja auch in der Vorbereitung der Türkei-Verhandlungen gesehen. Da haben wir im Vorfeld gar nicht so viel von mitbekommen. Es gibt natürlich auch Versuche, mit China in den Dialog zu treten, also zwischen den westlichen Staaten, zwischen der EU, einzelnen NATO-Staaten und China auch, um da in eine Rolle einzutreten. Also das läuft natürlich weiter permanent. Das ist sicherlich ein Wesensmerkmal von jedweden solchen Konflikten in einer Situation, in der die Akteure an sich gewöhnt sind, miteinander zu sprechen. Womöglich mag hier die OSZE auch noch eine Plattform sein, das sei noch hervorgehoben, dass natürlich die OSZE.
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Ja, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist ja momentan eine zentrale Arena, eine zentrale Plattform, in der auch Russland mit zahlreichen anderen Staaten quasi täglich zu interagieren hat. Also sowohl mit den USA als auch mit allen EU-Staaten in einem größeren Setting. Also dort auf alle Fälle gibt es einen Kanal der permanenten Kommunikation.
Michael Ambühl war 30 Jahre lang im diplomatischen Dienst der Schweiz und bis zu seiner Emeritierung vor wenigen Wochen leitete er den Studiengang Verhandlungsführung und Konfliktmanagement an der Technischen Hochschule Zürich. Herr Ambühl, UN-Generalsekretär Guterres hat in dieser Woche gesagt, dass er zurzeit keine Chance für Friedensverhandlungen sieht. Wie sehen Sie das?
Ja, da bin ich ein bisschen weniger pessimistisch. Sie stellen indirekt die Frage, wann ist ein Konflikt reif, um Verhandlungen zu beginnen? Vereinfachend kann man sagen, dass die Konfliktparteien erst dann Verhandlungen aufnehmen, wenn beide zur Einsicht gelangen, dass sie ihre Ziele besser mittels Verhandlungen als mittels Krieg erreichen können. Oder aber, wenn die Schmerzgrenze überschritten worden ist. In Umkehrung des bekannten Diktums von Clausewitz, wonach der Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, könnte man sagen, Verhandlungen sind die Fortsetzung der Konfliktaustragung mit anderen Mitteln. Aus meiner Sicht kann man der Diplomatie durchaus eine Chance geben. Die zentrale Frage, die sich aus meiner Sicht stellt, ist, wie kann man im Vorfeld dieser Verhandlungen, das heißt in der jetzigen Situation, wie kann man die Einsicht der beiden Parteien fördern, dass verhandelt werden sollte?
Das möchte ich gern ausführlich diskutieren mit Ihnen allen, aber ich möchte noch einen kleinen Moment bei diesem Satz von Ihnen, Herrn Ambühl, bleiben, dass der Krieg, die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, umdreht und sagt, Verhandlungen sind die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. Dann müssen die Kriegsparteien zu der Einsicht kommen, dass ihre jeweiligen Ziele mit militärischen Mitteln nicht oder nur mit einem zu hohen Preis zu erlangen sind. Mir scheinen aber, und ich würde gerne die Haltung der anderen dazu hören, die Ziele, die jeweiligen, schlichterdings nicht verhandelbar und unvereinbar. Also Russland möchte letztendlich, dass die Ukraine aufhört zu existieren oder nur noch eine Rumpf-Ukraine weiter existiert. Und die Ukraine möchte, dass sich Russland ganz und gar wieder aus dem Staatsgebiet zurückzieht, inklusive Krim. Wie kann da ein Kompromiss aussehen?
Es gibt ja eine Teildimension dieses Krieges, dass der partiell eine Art Stellvertreterkriegsfunktion hat. Und man muss diese Stellvertreterkriegsfunktion immer mitbedenken, wenn man auf Kriegsziele abhebt. Und dabei geht es ja um die europäische Sicherheitsordnung, die globale Sicherheitsordnung. Es richtet sich partiell gegen die USA, gegen die NATO und einen zunehmenden Einfluss der NATO. Das heißt, wir brauchen Szenarien, in denen diese Stellvertreterkriegsfunktion, wo ich sagen würde, das ist nur partiell. Es geht natürlich auch. Natürlich geht es auch sehr zentral um die Ukraine, dass sie kein Existenzrecht haben soll. Aber man muss die beiden Ebenen mit einbeziehen, sonst kommt man, glaube ich, nicht weiter in diesem Szenario.
Dem möchte ich sehr zustimmen. Ich finde, dass die USA als Atomwaffennation mit am Verhandlungstisch sitzen muss. Das wird ja in der Öffentlichkeit geführt werden, völlig ausgeblendet, die Gefahr des Atomkrieges und dass natürlich Russland und USA gemeinsam für eine Rüstungskontrolle, insbesondere im atomaren Bereich, und eine Abrüstung, eine atomare Abrüstung verantwortlich sind. Russland und die USA besitzen 90% aller Atomwaffen. Das sind die stärksten Atommächte. Und es geht nicht so weiter an, dass wir als Bevölkerung in Geiselhaft gehalten werden von diesen beiden Nationen. Und da ist schon die USA mitbeteiligt. Und die muss also am Verhandlungstisch sitzen und es muss um atomare Rüstungskontrolle und atomare Abrüstung, um beides gehen.
Ja, da würde ich Ihnen widersprechen, insofern, dass ich habe gesagt, man muss das mit bedenken. Ich halte jetzt kein Szenario für realistisch, wo die USA mit an den Verhandlungstisch kommt, sondern man muss es im Hintergrund mit bedenken. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist hier vielleicht die dritte, vierte, fünfte Ebene nach einem erstmaligen Waffenstillstand. Dann kommen wir vielleicht zurück zu anderen Fragen von Sicherheitsordnung, aber für die Ebene des Waffenstillstands halte ich das für nicht geboten und nicht realistisch.
Wir haben eben gehört, dass Verhandlungsbereitschaft für einen echten Friedensvertrag oder ein Abkommen erst dann besteht, wenn beide Parteien glauben, sie können nicht mehr militärisch ihre Ziele erreichen und dass der Einsatz zu hoch würde, um die Ziele zu erreichen. Jetzt wäre die eine Frage, ob nukleare Waffen auf der Seite Russlands ein zu hoher Einsatz in der Selbstwahrnehmung wären. Die andere Frage wäre, ob nicht die Ukraine in der schwächeren Position ist, schon allein deshalb, weil ihr Leidensdruck höher ist. Also in Demokratien haben tendenziell einzelne Menschenleben einen höheren Wert. Zum einen, zum anderen findet der Krieg im Land statt und entsprechend sind die Zerstörungen, von denen Russland nicht betroffen ist.
Also mit diesem letzten Punkt haben Sie natürlich völlig recht. Das ist ganz einfach eine Frage, wie lange jetzt die Ukraine diesem russischen Druck noch standhalten kann. In den letzten Tagen hat sich doch das militärische Gleichgewicht zumindest im Donbass doch relativ deutlich Richtung Russland bewegt. Man sieht das vor allen Dingen daran, dass Russland jetzt relativ wichtige Territorialgewinne gemacht hat im Donbass und die Gefahr jetzt ganz einfach besteht, dass möglicherweise große Teile der ukrainischen Truppen dort eingekesselt werden.
Wenn wir jetzt sagen, dass es eine Art Leidensdruck geben muss und ein Erkenntnis, ein Realitätscheck, dass man seine Ziele mit militärischen Mitteln nicht erreichen kann. Geht es dann aber nicht letztendlich auch darauf hinaus, dass der Schwächere nachgibt, weil der Schwächere eher erkennen muss und erkennen wird, dass er mit militärischen Mitteln sein Ziel nicht erreichen kann?
Das kann schon sehr wohl so sein. Sie haben eingangs dieser Gesprächsrunde auch gesagt, nicht die Ziele der beiden Konfliktparteien würden sich, die kommunizierten Ziele würden sich widersprechen. Das ist ja evident. Daraus kann man aus meiner Sicht aber nicht den Schluss ziehen, dass die Zeit für Verhandlungen noch nicht gekommen sei. Nicht Verhandlungsbereitschaft heißt ja nicht, dass man sich, bevor die Verhandlungen beginnen, schon einig sein muss über die Resultate, denn dann gibt es ja gar nichts zu verhandeln. Also für mich ist das kein Hinderungsgrund, jetzt zu sagen, versuchen wir es mit Verhandlungen, beziehungsweise das müssen natürlich die beiden Parteien sagen, nicht wir. Ich glaube, wir, die wir eben ja gerne eine Lösung hätten, eine zufriedenstellende Lösung hätte, letztlich für alle Parteien. Wir können schon die Einsicht auf der einen wie auf der anderen Seite auch beeinflussen. Die Einsicht, dass man eben Verhandlungen auch eine Chance geben kann. Also was Russland anbelangt, tun wir das ja eigentlich meines Erachtens ziemlich erfolgreich, insofern als wir uns hier im Westen alle einig sind, was es braucht. Nicht, wir haben drei Arten von Maßnahmen ergriffen, wirtschaftliche gegen Russland in der Form von Sanktionen. Dann gibt es militärische Maßnahmen, indem wir die ukrainische Verteidigung stärken. Und dann schließlich politische Maßnahmen, den Ausschluss aus internationalen Organisationen. Das hat sicherlich einen Einfluss auf die Einsicht Russland. Wie kommen wir aus diesem Krieg heraus?
Dann möchte ich gerne die Politikwissenschaftlerin in der Runde, Andrea Gavrich, fragen. inwieweit man Verhandlungsreife, um bei dem Wort zu bleiben, verstärken kann durch Isolation. Und jetzt haben wir es eben schon angedeutet bekommen, Russland wird jedenfalls in unserer Wahrnehmung zunehmend international isoliert. Muss man das aber nicht wirklich hinterfragen, ob das so ist? Zwar haben sich bei der Abstimmung der UN-Vollversammlung nur in Anführungsstrichen 35 Staaten enthalten, aber die stellen immerhin fast die Hälfte der Weltbevölkerung, sind eben auch so große bevölkerungsstarke Länder wie Indien und Pakistan dabei. Wie isoliert ist Russland und kann dieser Isolationsdruck Verhandlungsreife beschleunigen?
Ich würde, glaube ich, davor zurückschrecken, nach einzelnen Faktoren zu suchen, die in Richtung mehr Verhandlungsermöglichung gehen. Diese Frage, die Sie gerade gestellt haben mit der Isolation, die ist relativ entscheidend. Wenn man sich die Abstimmung in der UNO-Vollversammlung anschaut, dann hat das auch zum Teil was damit zu tun, welche Sicherheitsorganisationen Russland in den vergangenen 20 Jahren in dem sogenannten Eurasien, also in dem postsowjetischen Raum, aufgebaut hat, unter anderem auch mit China, nämlich die, die da in der Collective Security Treaty Organization beispielsweise dabei waren, oder in der Shanghai Cooperation Organization, die haben quasi sich dann auch in diesen Enthaltungsmodus mit hineinbegeben. Und wir sehen nämlich jetzt auch, die Situation von Russland ist die Folge von einer Art von Sicherheitsarchitektur, die in der Region aufgebaut wurde. Wenn Sie jetzt sagen, welche Wege brauchen wir mit hin zu Verhandlungen, da müssen wir immer sehr aufpassen, was ist denn unser Wishful Thinking als quasi westliche Akteure. Sicherlich hat es uns allen sehr gut gefallen, dass die Türkei auch als NATO-Partner hier eine große Rolle gespielt hat. Das hat dann in der Brutalisierung des Krieges dann gestoppt. Und die große Frage ist, kann man das nochmal wieder revitalisieren oder nicht? Wird die Türkei weiterhin ein Partner sein? Wenn nicht, dann gucken wir also alle in Richtung China und rätseln alle, wie eng ist denn die strategische Allianz oder Bindung zwischen Russland und China? Und da gibt's, das wechselt ja auch so ein bisschen so quasi fast tageweise. Also die jüngeren Indikatoren gehen ja eher in die Richtung, dass natürlich China auch kein Interesse an einer Ausweitung dieses Krieges hat, an einer weiteren auch Schwächung quasi der Globalökonomie dadurch. Aber natürlich werden sie zurückhaltend sein und werden warten, dass Russland sie explizit auch durchaus einlädt als Mediator, glaube ich. Sonst wird es da in die Richtung nichts geben. Und dieser Nexus zwischen Isolation und dann in Richtung Verhandlungen, das weiß ich nicht, ob man darauf so bauen soll.
Die Frage wäre auch, bevor wir noch en Detail darauf eingehen werden, wer da was, wie, wo vermitteln kann bei möglichen Verhandlungen, was überhaupt verhandelt werden soll. Ob wir denn, Frau Clausen und dann auch gern Herr Wolf und Herr Ampel dazu, ob wir denn, wenn wir von Verhandlungen, von einer Chance für Diplomatie reden, sofort von Friedensverhandlungen reden? Oder geht es darum, einen Waffenstillstand zu verhandeln, wo man dann auch wieder fragen muss, wem nutzt ein solcher, wenn man nicht von kurzen Zeitfenstern zur Evakuierung von Zivilisten redet?
Ich denke, dass die Frage der Verhütung eines Atomkrieges auch für einen Waffenstillstand eine wichtige Rolle spielt und dass es nicht erst hinten angeschoben werden kann. Und keiner will einen Atomkrieg. Also die fünf Atommächte in der UN haben ja auch erst vor kurzem diese Erklärung abgegeben im Januar dieses Jahres, dass ein Atomkrieg niemals gewonnen werden kann und deshalb auch nicht geführt werden kann. Die Konsequenz dieser Einsicht ist aber bisher nicht da. Und die Konsequenz wäre doch, zumindest jetzt zu sagen, im Angesicht des Ukraine-Krieges, wir alle fünf Atomwaffenstaaten und anfangen müssen eben die USA und Russland, wir sind bereit, auf den Einsatz von Nuklearwaffen zu verzichten im Ukraine-Krieg. Also dass wir jetzt erstmal hier mit diesem Ukraine-Krieg anfangen und dass rechtsverbindlich so eine Erklärung abgegeben wird. No first use. Das ist eine alte Forderung der Friedensbewegung schon aus den 80er Jahren, die ist wirklich brandaktuell, die ist gültig und die könnte ja jetzt übernommen werden. Und dann könnten eben im Sinne eines übergeordneten Ziels also sowohl Russland als auch die USA sagen, wir haben jetzt was für den Frieden getan. Das wäre ein übergeordnetes Ziel, wofür wir eben beide Atommächte gewinnen wollen. Und das ist das, was wir tun.
Sagt Angelika Clausen, Vorsitzende der internationalen Organisation Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Wie sehen das die anderen in der Runde? Wäre das ein vorrangiges Verhandlungsziel, was es jetzt geben sollte? Oder sehen Sie mit den Einschränkungen, wem nützt es, Verhandlungen für einen Waffenstillstand als allererstes? Oder geht es darum, Friedensverhandlungen zu führen, auch wenn man vielleicht nicht an den unmittelbaren Erfolg im Moment glauben mag?
Ich sehe im Prinzip drei mögliche Verhandlungen, drei Abkommen, die man aushandeln könnte. Zunächst einmal ein Waffenstillstandsabkommen. Das braucht es, damit dann die Waffen schweigen. Ein zweites Abkommen, also das wäre dann sequenziell, ein Friedensabkommen, ein Abkommen der Kooperation, das wäre zwischen der Ukraine und Russland mit verschiedenen Elementen. Den zentralen Elementen wäre die Frage der Neutralität, der Frage des Status der Gebiete. Und ein drittes Abkommen, das wäre zwischen Ukraine und den befreundeten Staaten, sagt mal jetzt die Rammstein-Gruppe, ein Garantieabkommen, in dem eben gewisse Garantien für die Ukraine enthalten sind, eine quasi Kompensation auf politisch-ökonomischer Ebene für die Nicht-Teilnahme in der NATO. Dort würde ich auch sehen, die Einberufung oder die Absicht für eine Einberufung für ein Prozess, ich nenne den mal jetzt Helsinki 2, also das, was man in Helsinki gemacht hat. Jetzt ist das wohl nicht mehr ganz der Standort, den die Russen dann auch haben möchten, nachdem die ja wahrscheinlich dann bis dann in der NATO sind. Aber so eine Art Sicherheitskonferenz in Europa, wo man die Architektur in Europa betreffend Sicherheit nochmals überdenkt und wo eben auch die Russen dabei sind. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, für die europäischen Staaten, die demokratischen Staaten, die beitrittswillig sind, die der EU beitreten möchten, aber nicht können, und vielleicht auch jene, die könnten, aber nicht möchten, dass man denen, die eine paneuropäische, eine kontinentale Partnership-Programm macht. Das wäre dann ein abzurundeter Prozess, um eben jetzt den Krieg zum Anlass zu nehmen, die Sicherheitsarchitektur in Europa neu zu überdenken und die Kooperation zwischen der EU und demokratischen europäischen Staaten zu vertiefen. Ich glaube, das wäre ein attraktives Programm, um in Europa wieder zu mehr Frieden und Stabilität zu bringen.
Zunächst mal zu dem, was Frau Clausen gesagt hat. Also auf der einen Seite stimme ich Ihnen da völlig zu. Das wäre eine super Lösung, wenn man so eine Verzichtserklärung bekommen könnte. Das Problem ist nur, dass im Moment niemand wirklich Herrn Putin vertrauen kann. Er hat uns monatelang erzählt, dass es überhaupt keine Absicht seinerseits gibt, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen. Und am 24. Februar hat dieser Krieg dann doch angefangen. Es gibt im Moment einfach nicht das Vertrauen, dass eine solche Erklärung, egal von wem sie unterzeichnet wird, wirklich jetzt einen tatsächlichen Sicherheitsgewinn für irgendjemanden bedeuten würde. Zu dem, was Herr Ambühl gesagt hat, stimme ich eigentlich völlig zu. Meine einzige Kritik wäre, dass ich also jetzt nicht sehe, dass Neutralität noch wirklich eine Lösung darstellt oder einen Verhandlungsgegenstand darstellt. Warum sollte die Ukraine sich jetzt auf eine Neutralität einlassen, die selbst für Finnland und Schweden überhaupt nicht mehr akzeptabel ist in Bezug auf die ganz deutlichen aggressiven Tendenzen, die Moskau hat?
Aber vielleicht bedarf es dessen, dieser Neutralitätserklärung, um den Krieg zu beenden, um nochmal zu dem Stichwort Kompromiss zu bekommen. Beide Seiten werden für einen Kompromiss ihre jeweiligen Ziele nicht eins zu eins umsetzen können.
Ja, das hängt dann aber wieder davon ab, inwieweit man Russland da vertrauen kann. Ich meine, Sie brauchen sich nur mal anzusehen, was hier seit 2014 passiert ist. Russland hat sich die Krim geschnappt, Russland hat große Teile des Donbass okkupiert. Dann ging das mal 8 Jahre, trotz ständiger Waffenstillstandsverletzung und regelmäßiger Tote auf beiden Seiten. Und 8 Jahre später ist Russland in einen Aggressionskrieg gegen die Ukraine verwickelt. Es macht überhaupt keinen Sinn, der Ukraine jetzt so ein Neutralitätspaket aufzuzwingen, das letztendlich keine deutliche Erhöhung der dauerhaften Sicherheit der Ukraine, der territorialen Integrität und Souveränität darstellt.
Da teile ich Ihre Ansicht auch, Herr Wolf. Nur könnte eine Neutralitätserklärung doch eine Chance haben. Erstens ist sie nicht so schlimm. Es kommt darauf an, wie man sie formuliert. Präsident Zelensky hat das ja nicht ausgeschlossen. Er hat gesagt, er könnte sich vorstellen, dass man neutral sein. Zweitens ist es ja unwahrscheinlich, let's face it, dass die Ukraine bald der NATO beitreten kann. Das ist nicht zu vergleichen mit Finnland oder Schweden. Und schließlich drittens brauchen die Russen auch irgendetwas, das sie dann nach Hause bringen können und sagen, wir haben jetzt ein Ziel, das war das ursprüngliche Ziel, sie können da nicht mehr von diesem Verhindern eines Nazi-Regimes sprechen, das ist ja lächerlich, aber ein Ziel ist die Neutralität von der Ukraine. Ich glaube, das wäre als Pfand nicht ganz so schlimm, weil es auch nicht so viel kosten würde. Was Ihr Punkt anbelangt, und den hört man immer wieder, sehr zu Recht, man kann Präsident Putin nicht vertrauen. Das stimmt sicherlich. Aber Sie können nicht erst Frieden schaffen, wenn Sie allen vertrauen können. Undenkbar. Sie können nie allen vertrauen, speziell in dieser Situation. Und trotzdem müssen Sie eine Lösung finden, weil sonst würde das ja bedeuten, man macht immer Krieg. Also wie müsste man das machen? Da wäre ich eben der Meinung, es gibt ja immer viele Beispiele, die man schon gesehen hat. Man könnte ja zum Beispiel, wenn man ein Abkommen hätte, ein Garantieabkommen, das ich jetzt sage, das ist nicht ein Garantieabkommen zwischen Russland und der Ukraine, das wäre ein Abkommen zwischen der Ukraine und seinen Verbündeten, in dem die Verbündeten sagen, gut, wenn es jetzt Frieden gibt, dann sind wir bereit, die Sanktionen zurückzufahren. Logisch, das macht man ja auch im Iran-USA-Konflikt, hat man gemacht. Wir fahren die zurück, aber sollte sich Russland nicht an die Vereinbarungen halten, die Russland mit der Ukraine getroffen hat, dann machen wir sofort wieder, fahren wir die Sanktionen hoch.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir diskutieren hier im Wortwechsel, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen Diplomatie im Ukraine-Krieg eine Chance hat. Wir diskutieren das mit dem Experten für Konfliktmanagement Michael Ambühl, den Sie eben hörten, mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Gavrich, dem Sicherheitsexperten Stefan Wolf und Angelika Clausen von der Organisation Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Frau Gavrich, die Ukraine hat in der Tat angeboten, über Neutralität nachzudenken, aber eine garantierte Neutralität und hat ins Spiel gebracht, dass bestimmte Mächte, beispielsweise die sogenannte Rammstein-Gruppe, das ist eine Gruppe von NATO-EU-Staaten plus noch anderen, die sich am US-Stützpunkt Rammstein vor kurzem getroffen haben, um die Ukraine-Unterstützung zu besprechen, die sollten das garantieren. Wäre das nicht de facto eine Zusage im erneuten Fall eines Angriffs Russlands? Kann man denen vertrauen, wir hatten es gerade davon, dass man dann die Ukraine auch militärisch unterstützen müsste? Und wäre das nicht eine Art NATO-Light der Ukraine?
Ja, deswegen brauchen wir, glaube ich, inzwischen ein anderes Szenario. Die Herausforderung ist ja, wir diskutieren über Szenarien in den vergangenen Wochen, die dann durch die Abläufe des Krieges so ein bisschen wieder über den Haufen geworfen werden müssen oder an Realitätswahrscheinlichkeit verlieren. Und wir diskutieren ja hier gemeinsam sozusagen in aller Bescheidenheit Wahrscheinlichkeitsszenarien, weil genau wissen wir ja auch nicht, wie der Kriegsverlauf sein wird. Vor diesem Hintergrund, was wir am Anfang hatten, die Frage von Neutralität und Sicherheitsgarantien, davon ist natürlich die ukrainische Führung wieder ein bisschen abgerückt, nachdem es zu diesen starken Kriegsverbrechen gekommen ist, nachdem das sichtbar geworden ist. Das hat ja auch so die Verhandlungen zum Halten gebracht. Wo wir jetzt noch hingehen können, also bis davor, habe ich gedacht, die Schlüsselrolle würde die Türkei einnehmen. Wir könnten nochmal die OSZE reviven, sozusagen nochmal so ihr größere Bedeutung zusprechen. Ein bisschen in die Richtung wie so ein erweiterte damals so Minsk-Verhandlung. Aber das, glaube ich, ist jetzt erstmal vom Tisch. Und was man braucht, ist vermutlich einen besonderen Fokus auf einen Akteur, der auch für Russland höchst ernst zu nehmen ist und ganz zentral ist, und das läuft dann wohl auf China hinaus. In diesem Sicherheitsgarantien-Setting, da hilft einem auch nicht die Rammstein-Konstellation quasi, oder die Rammstein-Konstellation ist ja das Primärinteresse sicherlich der ukrainischen Seite, sondern wir brauchen dann ein Setting, wo es Sicherheitsgarantien gibt, wo wir wirklich dann sagen können, wird Russland sich vermutlich daran halten. Wir haben ja gerade gesagt, das Wesen autokratischer Außenpolitik und Russland als sehr stark konsolidierte Autokratie, die sich gerade sogar in Richtung, seit Kriegsbeginn, in Richtung eher totalitäres Regime entwickelt. Das können wir laut Definitionen von diesen Regimetypen deutlich erkennen. Wie verlässlich ist denn autokratische Außenpolitik? Das ist das Problem. Also brauchen wir Mitakteure im Boot, wo man zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass Russland sich dann auch an so ein Setting halten würde. Und China, das hatten wir vorhin ja schon, ist ja natürlich eher zurückhaltend, aber China hat auch kein Interesse an zum Beispiel einer nuklearen Eskalation. China hat auch kein Interesse an einer sehr großen globalen Disbalance, auch in Bezug auf sozusagen Hungerkrisen und Ähnliches. Es würde auch bedeuten, zum Beispiel, dass die EU versucht, ja sich auch nochmal Indien eher quasi in die eigene Richtung zu bewegen. So eine Art von neuer Disbalance ist für China auch nur von begrenztem Interesse. Das wäre sozusagen meine momentane Vermutung, so ein Neutralitätsszenario. Das kann nicht nur zwischen den westlichen Akteuren und Russland sein, sondern da brauchen wir auch Akteure dabei, die für Russland eine andere Rolle spielen. Und dazu noch einen kleinen weiteren Punkt. In so einem Mittelfristszenario, wo wir eigentlich hinlaufen, wenn wir jetzt davon ausgehen, diese eurasische Ordnung ist jetzt in einer hohen Dynamik und wird sich neu finden, also in der ehemaligen Sowjetunion in Verbindung mit uns, dann müssen wir uns, glaube ich, noch mal stärker darauf fokussieren, welche Rolle spielt denn Zentralasien. Es gibt ja allererste Indikatoren so einer Art von Absetzbewegung. Kasachstan hatte zwischendurch gesagt, naja, Eurasische Wirtschaftsunion, es gibt so Andeutungen, ja, ob das noch von Interesse sein kann. Und das ist ganz zentral. Die umliegenden quasi Staaten, die in diesem Einflussbereich von Russland auch sind, wenn wir sagen, es gibt quasi eine Zeitenwende, die hier eine große politische Konstellation betrifft, dann brauchen wir dafür eine neue Konstellation. Und das könnte nochmal so ein Ankerpunkt sein. Wie positioniert sich Zentralasien? Und da habe ich bisher nicht so Politik-Szenarien gehört, die da nochmal sich auch stärker darauf schauen, weil das ist für Russland nämlich ein Problem, wenn die Staaten sich anders orientieren.
Also dieses Plädoyer dafür, doch mehr in Richtung China zu denken, das kommt mir sehr entgegen. Was die Nuklearwaffenpolitik betrifft, ist ja China das einzige Atomwaffenland, was letztes Jahr gesagt hat, dass sie bereit sind, eine No-First-Use-Politik zu machen. Und China ist auch ein wichtiger Akteur zur Lösung der Klimafragen. Wir können meines Erachtens die ganzen Sicherheitsfragen nicht ohne die Bedrohung durch die fortschreitende Klimakrise diskutieren. Und Sicherheitsabkommen, Sicherheitsformate, die neu gemacht werden müssen, müssen ja auch diese Probleme, die Klimakrise auf uns auflädt, mit einbeziehen. Und das bedeutet doch letztlich, dass wir in Richtung kooperative Lösungen gehen müssen. Es muss also um Kooperation gehen, wie auch immer das dann in welchen Formaten, auf welchen Ebenen gemacht wird. Und da wird und muss China eine wichtige Rolle spielen, ohne dass das gleichzeitig bedeutet, dass sich Europa oder Deutschland unterwerfen muss. Aber in diese Richtung muss man doch denken. Und das gehört einfach zusammen. Ich denke, Atomkrieg und Klimakrise, das sind die beiden größten Bedrohungen, die wir im 21. Jahrhundert haben. Die müssen gemeinsam angegangen werden mit kooperativen Formaten und mit eben weitsichtigen Politikerinnen und Politikern, die bereit sind, also nicht immer sofort auf Konfrontation zu gehen, sondern die Dialoge suchen. Und die sehe ich in demokratischen Regimen oder in demokratischen Staaten immer weitaus ausgeprägt, die aber auch auf andere autoritäre Staaten zugehen können.
Lassen Sie uns bei China bleiben, weil es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, Xi Jinping, also der chinesische Staatspräsident, ist der Einzige, der echten Einfluss auf Moskau ausüben kann. Nun hat der kurz vor Beginn des Krieges von einer grenzenlosen Freundschaft mit Russland gesprochen, derer er sie auch versichert hat in einem Vertrag. Er spricht jetzt von wohlwollender Neutralität in Sachen Ukraine-Krieg. China bedient sich eins zu eins der russischen Sichtweise des Krieges in allen Medien. Andererseits ist aber der Handel mit Europa, mit der westlichen Welt für China wesentlich wichtiger als der mit Russland. Kaum ein Fünftel dessen, was China beispielsweise mit der EU an Handel betreibt, entspricht dem, was es mit Russland hat. Wie groß halten Sie die Wahrscheinlichkeit, dass China sich einer Art Vermittlerrolle annehmen könnte?
Ich fände das ja schon sehr gut, wenn China einbezogen werden könnte in einem positiven Sinn.
Aber ob Sie wollen, das ist ja die Frage.
Ich würde meinen, wenn das gelingt, ist das sehr gut. Ich würde aber dem nicht allzu viel Vertrauen schenken. Weil wenn es um Garantien geht, die die Ukraine braucht in so einem großen Friedensabkommen, dann würde ich als Ukrainer eben eher auf die Rammstein-Gruppe, wenn ich dem jetzt so sagen darf, setzen. Und ich könnte mir eben vorstellen, Sicherheitsgarantien im Sinne von dem, was die P5 plus one, also die fünf permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates und Deutschland mit Iran 2015 ausgehandelt haben, dieses Wiener Abkommen. Und dort haben sie einen sogenannten Snapback-Mechanismus eingeführt. Also sie haben gesagt, alle zusammen, inklusive die Russen damals auch, wenn Iran sich nicht an das Abkommen halten würde, dann würde automatisch die Sanktionen wieder eingesetzt, ohne jegliche weitere Entscheidung. Und irgend so einen Mechanismus könnte ich mir auch vorstellen, eben, man sagt, wir nehmen jetzt die Sanktionen zurück oder teilweise zurück, aber wenn es wieder losgehen sollte, dann werden die Sanktionen sofort wiederkommen.
Herr Wolf, wie sehen Sie die mögliche Rolle oder unmögliche Rolle Chinas? China hat eine eigene Agenda in der ganzen Angelegenheit, profitiert in mancherlei Hinsicht wirtschaftlich und vielleicht auch geopolitisch durchaus von diesem Krieg. Trotzdem möglich, dass es sich in einer Vermittlerrolle wiederfindet?
Das ist durchaus möglich. Wir müssen da allerdings auch berücksichtigen, dass China eigentlich in diesem Bereich nur sehr geringe Erfahrung hat. China hat in verschiedenen kleineren Lokalkonflikten versucht zu vermitteln, insbesondere im Nahen Osten und zum Teil in Afrika und in der Sahelzone. Hat aber in dem Sinne eigentlich nie solche großen, schwergewichtigen Verhandlungen vermittelt, wie das, was jetzt angebracht wäre zwischen Russland, Ukraine.
Könnte es denn ein strategisches Interesse daran haben? Also gerade wenn man diese eigene Agenda, den großen Plan, führende Weltmacht zu werden, im Hinterkopf hat?
Das ist durchaus denkbar. Ich denke, man muss das aber auch mal aus der Sicht Moskaus sehen. Auf der einen Seite gibt es natürlich diese ganzen Erklärungen zwischen Russland und China, dass man jetzt hier also die uneingeschränkte Partnerschaft hat und wie sehr Putin und Xi Jinping eigentlich gut miteinander auskommen. Aber praktisch gesehen hat sich da relativ wenig getan. Und es gibt auch in Russland selbst immer noch einen nicht unwichtigen Diskurs unter den Sicherheitsexperten, dass China auch eine Bedrohung Russlands darstellt, die sich vor allen Dingen in erster Linie natürlich in Zentralasien darstellt, sodass also jetzt hier auch Russland nicht unbedingt ohne Einschränkung an einer Vermittlerrolle Chinas interessiert wäre. Und der dritte Punkt, der sicherlich auch noch wichtig ist, ist, dass also das, was ich chinesischen Quellen und entnehme und von chinesischen Kollegen gehört habe, ist auch jetzt nicht unbedingt, dass Putin Präsident Xi hundertprozentig auf dem Laufenden gehalten hat, was er eigentlich hinsichtlich der Ukraine plant. Also es gibt da sicherlich auch einen gewissen Vertrauensverlust zwischen China und Russland, den man nicht unterschätzen darf, wenn man jetzt davon ausgeht, dass China hier einen sehr großen Einfluss auf Russland möglicherweise ausüben
kann. Gut, Frau Gavrich, dann schauen wir doch noch mal auf andere mögliche Vermittler, wenn die Zeit dafür reif sein sollte, dass sie irgendwann gebraucht werden, um zu moderieren zwischen Russland und der Ukraine. Türkei fehlt schon, die sind ja auch schon involviert. Erdogan, der türkische Präsident, präsentiert sich ganz gerne als Friedensengel im Moment, hat ja immerhin auch geschafft, die beiden Außenminister der Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen, erstmals nach dem Krieg, hat Beziehungen zu beiden Ländern, ist NATO-Mitglied, von russischem Öl abhängig, also könnte ganz gut tauglich sein, weiterhin sich in diese Friedensverhandlungen, möglichen Friedensverhandlungen oder humanitären Verhandlungen einzumischen.
Ja, fraglos. Ich meine, Sie haben vorgelegt, das hat ja dann auch funktioniert für eine kürzere Weile. Und aber nochmal, im weiteren Verlauf des Krieges neige ich eher so ein bisschen der Auffassung zu, es ist ja alles so ein bisschen, dann man kalkuliert und Rätsel rät, aber ich neige eher der Auffassung zu, dass vielleicht die türkische NATO-Mitgliedschaft an diesem Punkt dann einfach eher ein Hindernis sein kann. Aber natürlich ist es erfreulich und für uns ist es sicherlich das Einfachste, wenn das weitergehen würde aus europäischer Sicht, weil das bedeutet ja, dass so eine Maximalkonfrontation mit der NATO dann gar nicht auf dem Tisch liegt, wenn die Türkei als NATO-Mitglied hier eine zentrale Mediatorenrolle übernehmen kann. Das wäre schon ziemlich gut. Die jüngsten Signale, die wir ja aus China gehört haben vor kurzem in dem Austausch mit unserem Bundeskanzler, war ja schon, das chinesische Interesse ist eher dabei, das soll eine europäische Lösung sein. Also die USA sollen eher rausgehalten werden. Das würde dann auch eher dafür sprechen, sich hier nochmal auf dem europäischen Kontinent herumzuschauen. Wir wünschen uns sicherlich auch die OSZE, aber die ist gar kein Player im Moment in diesem Kontext.
Wie wäre es mit der Schweiz, der Klassiker sozusagen, als erklärt neutraler Staat?
Ich finde das großartig. Also es hat so große Sicherheits quasi auch Beiträge in den OSZE-Konflikten durch die Schweiz gegeben. Ich finde das ideal, aber ich glaube nicht, dass das für Russland, das wissen Sie besser, Herr Ambühl, welche Rolle das da spielen könnte.
Ich glaube, man müsste die Frage zuerst stellen, was möchten die beiden Konfliktparteien? Nicht? Welche Rolle wollen sie einem Mediator geben? Ich sehe drei Kategorien. Man kann sagen, wir wollen einen Mediator, einen Vermittler, der nur gute Dienste leistet im Sinne von Infrastruktur, Logistik. Eine zweite wäre dann die humanitäre, konkrete Aktion unterstützt. Das ist das, was jetzt zum Beispiel das IKRK oder Türkei macht mit der Evakuierung der Azovstal-Krieger. Das ist sehr konkret, das ist sehr nützlich, aber ist vielleicht noch nicht eine Friedensvermittlung. Das ist vielleicht eine Vorbereitung und dann schließlich eben eine dritte Kategorie, wo der Mediator eine aktive Rolle spielt, wo er sich einbringt und wo er auch Ideen bringt. Wenn es nur um den Konferenzort geht, dann ist das eigentlich mehr symbolischer Art und ich glaube, das spielt da keine große Rolle. Wenn es hingegen ein Mediator sein soll, der eben eine aktive Rolle nimmt, dann wäre ich der Meinung, werden beide Parteien ganz genau darauf achten, jemanden zu nehmen, der unabhängig ist. Oder ich würde Ihnen das dann so empfehlen. Und nicht einer, der auch noch eigene Interessen vertreten muss, der noch eine versteckte eigene Agenda hat.
Wäre dann in dem Fall beispielsweise der Vatikan geeignet? Nicht nur ein ukrainischer Diplomat hat den Papst durchaus als möglichen Vermittler ins Spiel gebracht.
Ja, ich denke mal, denkbar wäre das schon. Was mich in der Diskussion jetzt hier ein bisschen stört, ist, dass wir uns eigentlich überhaupt nicht über die Vermittlungsversuche der Vereinten Nationen unterhalten.
Konzentrieren wir uns gleich noch drauf.
Das ist alles schön und gut, aber ich meine, wir debattieren jetzt hier eigentlich Vermittler, die relativ wenig sinnvoll sind, beziehungsweise aus dem Vermittlungsgeschäft eigentlich schon wieder ausgeschieden sind. Also ich meine, die Türkei, da läuft seit Wochen nichts mehr. Das Gleiche mit Israel, die am Anfang mal genannt wurden als mögliche Vermittler, wohingegen Generalsekretär Guterres von den Vereinten Nationen ja doch eigentlich als einziger bisher, der hat ja schon mal was vorzuweisen. Und ich denke mal, man müsste sich da wirklich überlegen, inwieweit nicht eigentlich jetzt die UN der logische Mediator hier ist. Nicht zuletzt in Bezug auf die Tatsache, dass natürlich alle Atomwaffenstaaten Mitglied im Sicherheitsrat sind.
Ich finde den Vorschlag gut, dass es die UN sein muss. und möchte einfach in die Überlegung mit einbeziehen, dass das bedeuten würde, dass gerade auch die 5 Atomwaffenstaaten im Sicherheitsrat bereit wären, der UN überhaupt wieder eine stärkere Rolle zuzubilligen. Also es hat ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren ist die UN ja massivst geschwächt worden und die Autorität der UN ist untergraben worden durch verschiedene Atomwaffenstaaten. Und dazu gehört eben nicht nur Russland, sondern dazu gehört auch die USA. Da möchte ich einfach mal daran erinnern, dass sie ja auch einen Angriffskrieg gemacht haben 2003 auf den Irak, was verheerend war, und den Krieg in Afghanistan so lange geführt haben. Ich fände es gut, wenn die UN und Guterres, der einen guten Anfang mit der humanitären Sache gemacht hat, und wenn eben andere Staaten, gerade auch in Europa, das fordern würden und damit gleichzeitig den Willen bekunden, Multilateralität und multilaterale Politik heißt für uns Stärkung eben von solchen Organisationen wie die UN und auch die OSZE. Und die UN wäre hier an erster Stelle zu nennen.
Ich wollte nur das unterstützen. Ich finde eben eigentlich eine multilaterale internationale Organisation wäre am besten platziert. Es könnte sehr wohl die UN sein, es könnte aber auch die OSZE sein. Die UNO hat sich jetzt nicht gerade hervorgetan im Vorschläge unterbreiten, wie man den Krieg beenden kann, und die Aussage, die Zeit sei noch nicht reif, die mag zwar stimmen, aber ist nicht unbedingt ein großer Anreiz für die beiden, wirklich zusammenzusitzen. Die OSZE wäre gut geeignet, und ich könnte mir schon vorstellen, dass dann jene Staaten, die eben eine solche Lösung wollen, über die Organisation einen gewissen Druck machen und sagen, so, jetzt bitte schön, engagiert euch und versucht euch hier in diesen Konflikt einzubringen.
Ja, wir bleiben ja weiterhin auf dem Level eines etwas für so einen hilflosen, vielleicht auch Rätselraten oder Abwägens. Also ich würde zunächst, wenn ich zu den Vereinten Nationen schauen würde, da haben wir auch die Signale Russlands gehabt, dass die Vereinten Nationen für Russland jetzt auch zu stark auch westlich orientiert schon gesehen wird. Das ist ja auch gesagt worden. Und wir haben diese Strategie gehabt, aus dem UNO-Menschenrechtsrat auszutreten, bevor dann der Ausschluss gekommen wäre. Das ist ja sogar auch ein bisschen analog zum Europarat dann gewesen. Also, und wir haben gesehen, dass Guterres eigentlich nicht so sehr erfolgreich war mit seinem Setting, erst nach Moskau und dann nach Kiew zu fahren, währenddessen dann auch noch ein militärisches Bombardement stattfand in Kiew. Also die Signale sind doch da eher bislang klar gewesen, dass die UNO nicht machtvoll genug ist. Da bräuchte es dann nochmal eine neue Initiative von vielen starken UNO-Staaten. Das wäre zum Beispiel auch ein Punkt, wo in der Tat die anderen Sicherheitsratsstaaten nochmal versuchen können, da stärker einen Aufschlag zu machen. Aber bislang ist das ja kein sehr stark profilierter Akteur gewesen. Bei der OSZE ist es auch so, dass keiner von den vielen westlichen Staaten jetzt die OSZE mal in den Vordergrund gerückt hat und sagt, kommt, lass uns doch unter diesem Schirm, es geht ja immer um den Schirm, unter dem man verhandeln kann, das nochmal versuchen. Seinerzeit, nach 2014, war es ja dann auch eher das Normandie-Format außerhalb von diesem ganzen Organisationssetting. Das ist dann der Ausweg gewesen, weil es in den Organisationen nicht geklappt hat. Also müssen wir aufpassen, reden wir eher in die Richtung Wishful Thinking. Ich wünschte mir auch die OSZE an vorderster Stelle zum Beispiel, aber das würde ja auch dem chinesischen Wunsch entsprechend versucht, das so ein bisschen eher in Europa zu halten. Das ist dann unser, in dem Strategiesetting, was wir für erstrebenswert halten würden, aber wo ich denke, da sind wir weit von entfernt.
Nun hat der Weltsicherheitsrat, das höchste Gremium der Vereinten Nationen, in dem die 5 Atommächte ein Vetorecht haben, immerhin in der vergangenen Woche gemeinsam ohne Veto mit Russland Folgendes beschlossen. Der Sicherheitsrat drückt starke Unterstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs, also Guterres, bei der Suche nach einer friedlichen Lösung aus. Ist das ein Hoffnungsschimmer oder ist das ein so zahnloses Tigerchen, dieser Beschluss oder diese Verkündung, dass man es gerade vergessen kann?
Ich finde, auch wenn das erstmal zahnlos klingt und wahrscheinlich auch ist, ist es ein Anfang. So etwas kann man doch immer aufgreifen mit vielen anderen kleinen, mehr oder weniger zahnlosen Erklärungen, wo sich endlich auch Staaten, die eben nicht zu diesen 5P5 gehören, zusammenschließen. Anders kommen wir doch nicht weiter. Wir können ja nicht ewig dabei es belassen, dass wir jetzt doch die Hände in den Schoß legen müssen, weil die anderen viel zu stark sind. Wir haben mit Avaaz, also so einem Internetforum zusammen, eine Unterschriftensammlung gemacht für No First Use im Ukraine-Krieg, dass das die Atomwaffenstaaten erklären. Wir haben über 1 Million Unterschriften gesammelt und sind dann zum Abrüstungskomitee der UN gegangen. Da ist die Vorsitzende, eine japanische Kollegin, und die hat diese Unterschriften angenommen und uns empfohlen, dass wir uns doch jetzt an den Sicherheitsrat wenden und eine Anhörung durchführen sollen, mit Mexiko als Staat. Also das ist ein befreundeter Staat von ICAN, das ist die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, im Sicherheitsrat, dass die katastrophalen humanitären Auswirkungen eines Atomkriegs auch dort mal beraten werden in einem Hearing. Und das hat Mexiko zugesagt, dass sie das machen wollen. Das sind alles kleine Schritte, ich weiß es. Aber trotzdem wird uns doch nichts anderes übrig bleiben, als mit vereinten Kräften zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen und willigen Staaten eben gemeinsam in diese Richtung voranzuschreiten, um die UN auch wieder zu stärken.
Ich wollte eigentlich zwei Sachen unterstreichen. Auf der einen Seite, also man darf das jetzt auch nicht aus dem Zusammenhang reißen. Das ist jetzt in dem Sinne kein rechtsverbindlicher Beschluss des UN-Sicherheitsrates, sondern das war lediglich ein sogenanntes Presidential Statement, das von den Vereinigten Staaten formuliert wurde, dem keiner der derzeitigen Mitglieder des Sicherheitsrates sich entgegengesetzt hat. Also es ist gewissermaßen hier so eine Art passive Akzeptanz. Das ist natürlich zum Teil dadurch ermöglicht worden, dass es in dieser Erklärung zum Beispiel überhaupt nicht darum geht, dass dort ein Krieg stattfindet, dass es da eine Aggression gegeben hat, sondern dass man lediglich die Bemühungen des Generalsekretärs zu einer friedlichen Lösung weiterhin unterstützen wird. Und da stimme ich hundertprozentig mit Frau Clausen überein. Das ist ein wichtiger Schritt. Das ist durchaus jetzt eine Möglichkeit, auf der die Vereinten Nationen aufbauen können. Mit diesem indirekten Mandat, da jetzt die Vermittlungsbemühungen zu intensivieren.
Herr Wolf hat es sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist auch ein Aufhänger für all jene, die eine Lösung wollen, eine friedliche Lösung, die Initiative zu ergreifen und eben bei Guterres zu insistieren, dass er das Heft in die Hand nimmt.
Wenn wir so eine Art Fazit am Ende dieser Diskussionsstunde zu ziehen haben, könnte man das dann so fassen: Wir brauchen Diplomatie, aber augenblicklich hat Diplomatie hier und jetzt und in naher Zukunft kaum eine Chance, diesen Krieg zu beenden, aber vielleicht die humanitären Folgen zu mildern. Kann man das so sagen oder würden Sie es anders zusammenfassen?
Als Ärztin und aus humanitärer Sicht sage ich, wir brauchen viel mehr Diplomatie und dass wir zunächst zu mehr kleineren humanitären Lösungen führen. Und was ich mir wünsche, ist, das ist vielleicht wishful thinking, aber was ich mir sehr, sehr wünsche, ist, dass keine Krankenhäuser mehr bombardiert werden, nirgendwo keine Kliniken und dass eben Zivilisten freies Geleit gegeben wird und dass das alle Kriegsparteien, insbesondere Russland, eben auch beachten.
Das Wesensmerkmal der Diplomatie in Kriegszeiten ist ja, dass wir dann zum Teil erst im Nachgang davon erfahren. Ich gehe davon aus, dass nach dem Sicherheitsratsbeschluss da auch einiges weiter an Diplomatie läuft, was wir gerade nicht sehen. Wir haben hier die Ambivalenz. Diplomatische Lösungen können eher nur aus einer Position der Stärke heraus, der militärischen Stärke heraus stattfinden. Und das ist so ein bisschen die Ambivalenz, der Widerspruch, aus dem man nicht so ganz rauskommt. Also man hat erst die militärischen Resultate, die Ermöglichung von diplomatischen Szenarien sein wird. Und da sind wir in einer sehr offenen Situation nach wie vor.
Stimme ich hundertprozentig überein. Deshalb würde ich auch sagen, dass also die Hauptanstrengung sich auf einen Waffenstillstand richten muss. Dass wir das dann nutzen können als eine Möglichkeit für weitere und umfassendere Verhandlungen, die dann die Punkte von Herrn Ambühl vom Anfang mit reinbringt. Dass man also auf der einen Seite ein Friedensabkommen schaffen muss zwischen Ukraine und Russland. Und dass man die Frage der weiteren europäischen und globalen Sicherheitsordnung neu diskutieren muss.
Der brutale Krieg Russlands muss entschlossen entgegengetreten werden. Der Krieg wird aber sicher mit einer diplomatischen Verhandlung enden müssen. Und daher lohnt es sich bereits jetzt mit dem Inhalt und dem Zeitpunkt solcher Verhandlungen, die eben auf drei Ebenen stattfinden können, Waffenstillstand, Kooperationsabkommen und Garantieabkommen, dass man das jetzt macht.
Damit geht dieser Wortwechsel zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich für diese Diskussion beim Experten für Konfliktmanagement Michael Ambühl, der Politikwissenschaftlerin Andrea Gavrich, dem Sicherheitsexperten Stefan Wolf und Angelika Clausen von der Organisation Internationaler Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs. Ihnen und uns allen noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.